Mary L. Trump. Zu viel und nie genug. Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf. Man kann Donald Trump vieles, wirklich sehr vieles vorwerfen, aber langweilig ist er nicht. Immer wieder schafft er es in geradezu spektakulärer Weise, Verantwortung von sich zu weisen, Fehlentscheidungen zu Glanzleistungen umzumünzen und nebenbei alle, die ihm nicht passen, zu beleidigen, zu feuern oder beides. Da liegt die Frage nahe, wie wurde er zu dem, was er ist? Mary Trumps Antwort darauf ist eindeutig. In ihrem Enthüllungsbuch »Zu viel und nie genug« beleuchtet die Nichte des Präsidenten ungeschönt und en Detail, wie Donald Trumps Familie und speziell sein Vater ihn zu dem Mann machten, der heute sein Land spaltet wie kein anderer Politiker. In den Blinks zu viel und nie genug« erfährst du, wie Donald Trump aufwuchs, wie einschneidend die Erkrankung seiner Mutter für ihn und seine Geschwister war und wie ihn sein Vater jahrzehntelang indoktrinierte und zum unbedingten Gewinner trimmte. Vieles in dieser Familiengeschichte klingt fast zu haarsträubend, um wahr zu sein. Da wir die Erinnerungen der Autoren nicht überprüfen können, möchten wir es dir überlassen, ihre Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Spannend ist diese Story allemal. Blink Nummer 1. Donald Trumps Kindheit war von der Lieblosigkeit und Strenge seiner Eltern geprägt. Als Donald Trumps Schwester, die 12-jährige Mary Ann, eines Nachts ihre Mutter Mary bewusstlos und blutend im Badezimmer fand, missachtete sie die oberste Familienregel und ging ihren Vater wecken. Mary wurde notoperiert und überlebte knapp, doch sie musste immer wieder ins Krankenhaus und litt zeitlebens an den Folgen der Operation. So blieben Mary Ann und ihre 4 jüngeren Geschwister, Freddy, Elizabeth, Donald und Robert, fast ein Jahr lang ohne Mutter. Man würde meinen, ihr Vater hätte einspringen und für die Kinder da sein können, aber Fred Trump war ein knallharter Geschäftsmann und Workaholic. Er dachte gar nicht daran, seine kostbare Zeit mit Kinderbetreuung zu vergeuden. Also blieb es an Mary Ann und der Haushälterin, sich um die Kleinen zu kümmern, den 2,5-jährigen Donald und den 9 Monate alten Robert. Ein Jahr zuvor war die Familie in den New Yorker Stadtteil Queens gezogen. Ihre imposante Villa mit 23 Zimmern auf 400 Quadratmetern wurde von allem nur The House genannt. Leisten konnten sie sich diesen Luxus dank Freds erfolgreicher Immobilienfirma Trump Management. Freds Eltern waren 1885 aus dem südwestdeutschen Örtchen Kaltstadt in die Vereinigten Staaten eingewandert. Sein Vater hatte es als Restaurant- und Bordellbesitzer während des ausklingenden Goldrauschs zu Vermögen gebracht. Als er 1918 an der spanischen Grippe starb, begann Fred im zarten Alter von 15 mit dem Aufbau seines späteren Immobilienimperiums. 1936 heiratete er die Schottin Mary MacLeod, die als Hausmädchen in die USA geschickt worden war, um einen Ehemann zu finden. Nach ihrem gesellschaftlichen und finanziellen Aufstieg durch die Eheschließung mit dem wohlhabenden Bauunternehmer vergaß Mary jedoch flugs ihre Herkunft und sah fortan auf weniger wohlhabende Menschen herab. Das Ehepaar Trump lebte nach einer ebenso strikten wie simplen Rollenverteilung. Fred arbeitete rund um die Uhr im Unternehmen, Mary war für den Haushalt und die Kinder zuständig und organisierte Wohltätigkeitsveranstaltungen. Dieses Arrangement war in der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Doch Freds unerbittliche Härte und Marys emotionale und oft auch physische Abwesenheit nach ihrer Operation schufen ein Klima der Kälte und Verlorenheit, das für alle 5 Kinder der Trumps prägend wurde. Besonders verheerend sollte sich die ungesunde Familiendynamik auf den ältesten Sohn Freddy und auf den 7 Jahre jüngeren Bruder Donald auswirken. Blink Nummer 2. Schon im Vorschulalter entwickelte sich Donald zu einem unbändigen Rüpel. Mary hatte sich ihren Kindern immer schon eher sporadisch gewidmet, aber nach ihrer Operation war sie fast gar nicht mehr für sie da. Sie litt oft qualvolle Schmerzen, wurde selbstmitleidig und verfiel in Märtyrerfantasien. Ihre emotionale Abwesenheit war für alle Kinder schlimm, doch gerade für die beiden Jüngsten, Donald und Robert, war sie psychisch ein Desaster. Auch vom Vater gab es keinerlei Wärme oder Zuwendung, im Gegenteil. Fred war ein hochfunktionaler Soziopath. Sowohl geschäftlich als auch privat agierte er rücksichtslos, gefühlskalt und berechnend, oft sogar grausam. Liebe, Großzügigkeit oder Mitgefühl kannte er nicht. Für ihn zählte nur Erfolg. Trotz seines immensen Reichtums hatte er panische Angst zu verarmen, und so war Geld der einzige Wert, der für ihn zählte. Andere Menschen und selbst seine eigenen Kinder beachtete er nur, wenn sie ihm nützlich sein konnten. Während der kleine Donald zu wenig mütterliche Fürsorge erfuhr, bekam Freddy Jr. umso reichlicher negative Aufmerksamkeit seitens des Vaters zu spüren. Denn Fred hatte große Pläne für seinen ältesten Sohn. Er sollte eines Tages Trump Management übernehmen. Leider entsprach der sanftmütige, sensible Freddy so gar nicht dem Killer, den sich Fred als Nachfolger wünschte. Es muss einen starken Eindruck bei Donald hinterlassen haben, mitzuerleben, wie sein Vater den älteren Bruder permanent kritisierte, demütigte und abwertete. Und vielleicht verstand er unbewusst, dass er dem Zorn seines Vaters nur entging, wenn er nicht wie Freddy wurde. Bald schon entwickelte sich Donald selbst zu einem kleinen Tyrann. Er trat aggressiv und gehässig auf, mobbte und verprügelte andere Kinder. Autoritäten brachte er keinerlei Respekt entgegen, insbesondere von seiner Mutter ließ er sich nichts sagen. Doch statt ihn zu bestrafen, duldeten die Eltern sein Verhalten. Als Donald einmal Roberts Spielzeuglastwagen wegnahm, verbannte Mary die Spielsachen kurzerhand auf den Dachboden, womit sie letztlich Robert bestrafte, der gar nichts Falsches getan hatte. So gut Donald im Austeilen war, so schlecht konnte er einstecken. Als er eines Tages beim Tischdecken wieder einmal Robert drangsalierte und auf keine Ermahnung hörte, griff Freddy nach einer Schüssel Kartoffelpüree und kippte sie Donald über den Kopf. Alle lachten, außer Donald. Weder damals mit 7 noch 64 Jahre später, als Mary Ann die Anekdote bei einer Familienfeier im Weißen Haus zum Besten gab, konnte er darüber lachen. Zu sehr hatte es seinen Stolz verletzt, dass ausgerechnet der weichliche Freddy ihn vor allen zum Gespött gemacht hatte. Blink Nummer 3. Donalds aufsässiges Verhalten brachte ihm zwar Ärger ein, aber auch die Gunst des Vaters. Fred sah lange über die Eskapaden seines zweiten Sohnes hinweg und behandelte ihn mit Desinteresse. Als sich die Beschwerden von Lehrern und Mitschülern jedoch häuften und seinem Ansehen zu Schaden drohten, schickte er den mittlerweile 14-jährigen Donald auf die 100 Kilometer entfernte New York Military Academy. Donald protestierte lautstark und empfand die Anordnung des Vaters als Strafe, was sie auch war. Das private Militärinternat galt als Besserungsanstalt für schwierige Jungen. Doch er musste sich fügen und nach einer Weile konnte er den militärischen Strukturen sogar etwas abgewinnen. Zum ersten Mal in seinem Leben gab es klare Regeln. Unerwünschtes Verhalten wurde bestraft, Leistung belohnt. Zum ersten Mal war er es aber auch, der von Älteren drangsaliert wurde. Derweil verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Freddy und seinem Vater zusehends. Freddy bemühte sich nach Kräften, die väterlichen Anforderungen zu erfüllen. In Wahrheit aber liebte er das Hochseeangeln und Wasserskifahren mit seinen Freunden, entdeckte seine Leidenschaft fürs Fliegen und machte sogar den Flugschein. Fred hatte für derlei Sperenzien nichts übrig, und um der Missbilligung des Vaters zu entgehen, log Freddy. Sowohl für ihn als auch für Donald war Lügen wie eine zweite Haut. Ihnen blieb gar nichts anderes übrig. Freddy log, um zu verbergen, dass er nicht wie sein Vater war. Donald log, um sich aufzuplustern und sich besser darzustellen, als er war. Schon als 12-Jähriger prahlte er so unverhohlen, dass Freddy ihm den Spitznamen »Der große Hier-bin-ich« gab. Doch Fred gefiel das zunehmend laute, arrogante und großmäulige Gehabe seines Sprösslings. Er protegierte ihn und förderte seine überzogene Selbstdarstellung. Ja, er erfand überhaupt erst das Märchen, dass Donald in allem, was er anpackte, großartig sei. Während Donald im Militärinternat lernte, dass Verletzlichkeit unangenehm ist und der Mächtige das Sagen hat, versuchte Freddy immer noch, die Rolle des Firmenerben auszufüllen. Aber Fred hatte ihn längst abgeschrieben und sich einem Kandidaten zugewandt, der viel mehr versprach. Als Freddy einmal für eines der Trumpschen Gebäude neue Fenster bestellte, wurde sein Vater fuchsteufelswild und brüllte ihn vor versammelter Belegschaft an, wie er so verschwenderisch sein könne. Er hätte die alten Fenster übermalen lassen sollen, das wäre billiger gewesen. Im Übrigen habe es Donald sehr viel besser drauf. Wohlgemerkt war Donald zu diesem Zeitpunkt noch in der Highschool. Aber die Weichen waren gestellt. Fortan tat Fred alles, um Donald zur Nummer 1 zu machen und den in seinen Augen untauglichen Freddy zu demontieren. Blink Nummer 4. Fred Trump demontierte seinen ältesten Sohn systematisch zugunsten von Donald. In den 3 Jahren, die Freddy bei Trump Management arbeitete, ließ ihn sein Vater permanent spüren, wie sehr ihn sein Sohn enttäuschte. Bis dieser schließlich kapitulierte, was den Vater noch mehr erzürnte. Fred Trump kannte nur eine Währung: Geld. Entsprechend beurteilte er alles und jeden nach finanziellen Maßstäben. Freddys frisch angetrauter Frau Linda, einer Flugbegleiterin aus einfachen Verhältnissen, unterstellte er daher, sie sei nur auf sein Vermögen aus. Auch bei seinen Geschäften war Trump Senior von Geiz und Gier geleitet. Trotz seines mittlerweile millionenschweren Immobilienimperiums ließ er es sich beispielsweise nicht nehmen, allzu aufsässige Mieter persönlich aufzusuchen. Beschwerte sich jemand über eine zu niedrig eingestellte Heizung, zog Fred sein Jackett aus und krempelte ostentativ die Hemdsärmel hoch. »Ich weiß gar nicht, was Sie haben«, sagte er dann, »es sei in der Wohnung doch so warm wie in den Tropen.« Fred verstand sich außerdem bestens darauf, sich bei gut vernetzten und mächtigen Männern anzubiedern, um sich Vorteile zu verschaffen. Ein Kniff, den er später an Donald weitergab. Zudem profitierte er massiv von der staatlichen Wohnbauförderung, also von Steuergeldern. Selbst Steuern zu zahlen, versuchte er indes nach Kräften zu umgehen. 1963 bekamen Linda und Freddy einen Jungen, den sie nach seinem Großvater Frederick nannten. Im selben Jahr hielt Freddy es nicht mehr bei Trump Management aus und teilte seinem Vater mit, dass er als Berufspilot bei TWA, heute Trans World Airlines, anfangen werde, einer der größten Fluggesellschaften der USA. Sein Vater war außer sich und betrachtete Freddys Entscheidung als unverzeihlichen Treuebruch. Und obwohl Linienpiloten im gerade beginnenden Jet-Zeitalter äußerst gut bezahlt und fast wie Filmstars bewundert wurden, hatte Fred nur Verachtung für seinen Sohn übrig und bezeichnete ihn als besseren Busfahrer. Selbst als Freddy mit seiner jungen Familie in die Nähe von Boston zog, um dort in sein neues, glamouröses Leben als Pilot und Familienvater zu starten, hörte der Vater nicht auf, ihm in Briefen und am Telefon seine Schmähungen nachzuwerfen. Indessen witterte ein anderes Familienmitglied in Freddys Abgang seine Chance. Donald hatte gerade seinen Highschool-Abschluss gemacht und heftete sich nun seinem Vater an die Fersen, um sich als neuer Nachfolger in Position zu bringen. In seinem Eifer, den Vater nachzuahmen, übernahm er auch dessen Verachtung für den Versager Freddy. Bei einem Besuch knallte er seinem älteren Bruder die väterlichen Beschimpfungen fast wortgetreu noch einmal an den Kopf und prophezeite hämisch, dass Freddy scheitern werde. Tragischerweise sollte Donald damit recht behalten. Blink Nummer 5. In Donald fand Fred Trump endlich seinen Wunscherben. Für Freddy hätten nun glücklichere Zeiten anbrechen können. Weit weg vom Vater und dem ungeliebten Job im Familienunternehmen. Doch er verfiel immer mehr dem Alkohol und so endete seine Pilotenkarriere, kaum dass sie begonnen hatte. Nur 1 Jahr nach seinem Weggang stand er wieder beim Vater vor der Tür und bat um eine Anstellung. Fred gab ihm einen unbedeutenden Posten im Außendienst, betonte aber, dass er ihm nur widerwillig einen Gefallen tue und im Grunde keine Verwendung für ihn habe. Doch das stimmte nicht ganz. Bei einem von Freds Großprojekten gab es schon länger Komplikationen und ihm war klar, dass die Sache fehlschlagen würde. Also übertrug er die aussichtslose Projektrettung an Freddy, der daraufhin zum öffentlichen Gesicht des grandiosen Scheiterns wurde. Statt selbst die Verantwortung zu übernehmen, machte Fred seinen eigenen Sohn zum Sündenbock. Linda war inzwischen wieder schwanger und 2 Jahre nach dem kleinen Frederick wurde Mary geboren, die 55 Jahre später ihr explosives Enthüllungsbuch über Donald Trump veröffentlichen sollte. Bei Marys Geburt war ihr Vater bereits tief in die Alkoholsucht abgesunken, die ihn bald auch seine Ehe kosten sollte. Die freudlose Arbeit bei Trump Management, Donalds dauernde Gehässigkeiten und Freds Ratschlag, er solle sich doch zusammenreißen und das Trinken einfach bleiben lassen, ließen ihn mehr und mehr verzweifeln. Während Freddy immer weiter abrutschte, stieg Donald stetig auf. Er studierte inzwischen Immobilienwirtschaft an der renommierten University of Pennsylvania und verbrachte nebenbei viel Zeit bei Trump Management, wo ihn sein Vater in die Geheimnisse der New Yorker Immobilienwelt einführte. Dabei machte er ihn auch mit seinen oft nicht ganz lauteren Geschäftspraktiken vertraut. Glaubt man der Autorin, nahm es auch Donald mit dem Gesetz nicht immer sehr genau. So soll er etwa einen Studenten dafür bezahlt haben, für ihn die Zulassungsprüfung zur Universität abzulegen, um sich eine gute Note zu sichern. Den Militärdienst umging er, indem er sich wegen eines Fersensporns für untauglich erklären ließ, wodurch er 1968 nahtlos bei Trump Management einsteigen konnte. Bei seinem Firmeneintritt hatte der 22-jährige Donald einen weitaus besseren Start als sein Bruder 8 Jahre zuvor. Fred präsentierte ihn von Anfang an als den zukünftigen Firmenerben, zahlte ihm ein höheres Gehalt und machte ihn praktisch aus dem Stand zum stellvertretenden Geschäftsführer mehrerer Tochterfirmen. Außerdem ernannte er Donald zu seinem Bankberater und zum Manager. Leere Titel, für die Donald satte Honorare einstrich, aber nichts tun musste. Also etwas, in dem er besonders gut war. Blink Nummer 6. Fred Trump indoktrinierte und formte seinen Sohn Donald nach seinen Vorstellungen. In den folgenden Jahren arbeiteten Vater und Sohn vor allem an einem Projekt. Donald zu einem genialen Geschäftsmann zu stilisieren und ihm das Image des erfolgreichen Self-Made-Mans und Playboys zu verpassen, das er sich innigst wünschte und von dem sich auch Fred einiges versprach. Denn bei aller geschäftlicher Raffinesse hatte Fred Trump ein Manko. Er war kein guter Redner und konnte eher bei Verhandlungen in Hinterzimmern überzeugen als bei Fernsehauftritten. Donald hingegen war mit seinem rüpelhaften Charme und dem außerordentlichen Talent für Eigenwerbung der ideale Frontmann, um den Namen Trump medienwirksam zu vermarkten. Donalds Titelseitendebüt fiel allerdings weniger glamourös aus als erhofft. Anlass der Schlagzeile war ein Gerichtsprozess, den Vater und Sohn lostraten, als sie sich weigerten, Wohnungen an Schwarze zu vermieten. Lässt man Freds rassistische, antisemitische und sexistische Statements einmal beiseite, war er eigentlich ein Mensch, der sich auf positive Rhetorik eingeschworen hatte. Für den glühenden Anhänger von Norman Vincent Peales Lehre des positiven Denkens war alles phänomenal oder grandios. Wenn seine Frau über Schmerzen klagte, fertigte Fred sie oft mit Kommentaren ab wie: Alles großartig, stimmt's? Man muss nur positiv denken. Ihre eigenen Gefühle spielten für ihn keine Rolle. Sie nahm das wortlos hin und resignierte dabei immer mehr. Peels Lehre hatte Fred auch in seinem Glauben bestätigt, dass Selbstvertrauen mit Erfolg belohnt werde, wohingegen Zweifel, Ängste oder Bedürfnisse zu haben etwas für Schwächlinge sei. All diese simplifizierenden Dogmen, aus denen er sich sein bizarres Weltbild zusammengezimmert hatte, trichterte er Tag ein, Tag aus auch Donald ein, der sie, anders als Freddy, begierig aufsog. Dabei war Fred durchaus bewusst, dass Donald weder das Können noch die Aufmerksamkeit oder den Sinn fürs Detail mitbrachte, die das Tagesgeschäft einer Immobilienfirma verlangte. Trotzdem bestärkte er Donald in einem fort darin, dass er der Größte, der Beste und der Klügste sei und gab ihm prestigeträchtige, hochbezahlte Posten, die dann andere ausführten. Donald wiederum ließ sich nur zu gern auf der Welle des Erfolgs tragen, den ihm der, von Papa bezahlte, Luxus vorgaukelte. Inmitten von all den Limousinen mit Chauffeur, den teuren Yachten und den Partys der New Yorker VIP-Szene glaubte er bald selbst an die Geschichte des erfolgreichen Überfliegers, die sein Vater ersonnen hatte. Und das Arrangement ging auf. Fred führte die Geschäfte, Donald repräsentierte das Trump-Imperium, prahlte medienwirksam mit seinem Jet-Set-Leben und mischte den Laden mit Chuzpe und tollkühnen Ideen auf. Doch auch die höchste Welle rollt irgendwann aus. Blink Nummer 7. Donalds Erfolgsstory war eine fiktive Geschichte aus der Feder seines Vaters. Auch schlechte PR ist gute PR, heißt es. Und in der Tat, nach dem Rechtsstreit von 1973 um die Diskriminierung von Schwarzen wurde Donald zum Dauergast und Liebling der New Yorker Boulevardzeitungen. Er lebte inzwischen in Manhattan und heiratete 1977 das Model Ivana Selnitschkova-Winkelmeier. Sie wohnten erst in einer 3-, dann in einer 9-Zimmer-Wohnung an der Fifth Avenue und zogen schließlich in ein dreistöckiges 10-Millionen-Dollar-Penthouse im Trump Tower. Während all dieser Zeit stand Donald weiter auf der Gehaltsliste seines Vaters. Sein von ihm selbst und den Medien gefeierter Grand Hyatt Deal, das Hotel wurde 1980 mit großem Pomp eröffnet, war in Wahrheit nur durch Freds Verbindungen, sein Geld und sein Verhandlungsgeschick zustande gekommen. Während er der Strippenzieher war, ließen beide es nach außen so aussehen, als habe Donald den Deal im Alleingang vollbracht. In Interviews betonte Fred immer wieder, was für ein brillanter und intelligenter Geschäftsmann Donald sei, und ergänzte lachend, der Sohn habe den Vater überflügelt. Während Donald und sein Vater sich an dem Märchen von Donalds Großartigkeit berauschten, fiel Freddy immer mehr in sich zusammen. Er und Linda hatten sich scheiden lassen. Freddy arbeitete immer noch bei Trump Management, trank, rauchte Kette und hielt jetzt Schlangen in seiner kleinen Wohnung. Seine Tochter Mary war 16 und ging seit 2 Wochen aufs Internat, als sie eine Lehrerin eines Abends aus einer Filmvorführung holte und ihr sagte, sie solle zu Hause anrufen. Linda nahm nicht ab, und so wählte Mary die Nummer ihrer Großeltern. Fred teilte ihr in beiläufigem Ton mit, dass ihr Vater im Krankenhaus sei, kein Grund zur Sorge, und legte auf. Unmittelbar danach erreichte Mary ihre Mutter und erfuhr, dass ihr Vater 2 Stunden zuvor an einem Herzinfarkt gestorben war. Wie sie später erfuhr, war er bereits seit 3 Wochen todkrank gewesen, aber erst jetzt hatten seine Eltern einen Arzt geholt. Nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus am Nachmittag waren sie zu Hause geblieben. Donald und seine Schwester Elizabeth waren zunächst auch da, gingen dann aber ins Kino. Es war ihnen offenbar zu langweilig, auf Nachricht über Freddys Zustand zu warten. So starb Freddy Trump im September 1981 mit 42 Jahren als gebrochener Mann und ohne seine Familie im Krankenhaus. Seine Tochter Mary wurde nicht in einer Limousine vom Internat abgeholt. Sie musste am nächsten Tag mit dem Bus anreisen. Blink Nummer 8. Selbst als Donald scheiterte, pumpten sein Vater und die Banken weiter Geld in seine Projekte. Schon bei Freddys Beerdigung gingen Nachrichten darüber um, dass Donald in finanziellen Schwierigkeiten steckte und den Banken viel Geld schuldete. Selbst dem optimistischen Fred musste mittlerweile klar sein, dass sein Sohn nicht den Geschäftssinn des Vaters geerbt hatte. Aber er machte gute Miene zum bösen Spiel, leugnete jegliches Versagen seines Sohnes und pumpte immer noch mehr Geld in dessen Projekte. Solange Donald die Marke Trump in die Zeitungen brachte, war er bereit mitzuspielen. Und Donald enttäuschte ihn nicht. Auch sein zweites Großprojekt, der Trump Tower, machte große Schlagzeilen. Nicht nur war zu lesen, dass er sich mit der Mafia eingelassen hatte, um den Bau zu beschleunigen und polnische Einwanderer unter menschenunwürdigen Bedingungen gegen Hungerlohn für sich arbeiten ließ, um Kosten zu sparen. Auch die baubedingte Zerstörung einiger Art Deco-Skulpturen, die er eigentlich dem Metropolitan Museum of Art versprochen hatte, sorgte bei den New Yorkern für Aufsehen. Doch wie immer ließ Donald jede Kritik an sich abprallen und behauptete kurzerhand, die Skulpturen hätten keinerlei künstlerischen Wert gehabt. Als im Nachbarstaat New Jersey das Glücksspiel legalisiert wurde, hoffte Donald als Casinobetreiber das zu schaffen, was seinem Vater mit dem Bau von Wohnungen gelungen war: ein Millionenimperium aufzubauen. Dabei übersah er die winzige Kleinigkeit, dass es sich mit Spielcasinos anders verhält als mit Wohnungen. Die Rechnung »mehr ist besser« geht hier nicht auf. Seine 3 Casinos in Atlantic City machten sich gegenseitig Konkurrenz und fuhren astronomische Verluste ein. So gerieten die 80er und 90er Jahre für Donald zu einer Serie von Pleiten, Pech und Insolvenzen. Auch seine Ehe mit Ivana, mit der er 3 Kinder hatte, stand vor dem Aus, nicht zuletzt wegen seiner unverhohlenen Affäre mit dem Model Marla Maples. Trotz Schulden in Milliardenhöhe blieb Donald seinem protzigen Lebensstil treu, kaufte beispielsweise einen $250.000 teuren Verlobungsring für Marla. Die Banken wussten, dass Donalds Kreditwürdigkeit bei den Gläubigern einzig auf seinem Image als millionenschwerer Lebemann beruhte. Und so gewährten sie ihm wider besseres Wissen immer weiter Kredite, sowie eine monatliche Apanage in Höhe von $450.000, um das Trugbild seines Erfolgs aufrechtzuerhalten. Trotz erdrückender Gegenbeweise ließ sich Donald nicht von seinem Optimismus und seinem Glauben an die eigene Unfehlbarkeit abbringen. Reue, Einsicht, Demut? Fehlanzeige. Wie auch, hatte er doch jahrzehntelang von seinem Vater vorgelebt bekommen, Verantwortung ausschließlich für Erfolge zu übernehmen und die Schuld am Scheitern immer bei anderen zu suchen. Blink Nummer 9. Donalds Nichte Mary erfuhr am eigenen Leib, wie planlos und impulsgetrieben ihr Onkel war. Wenn Donald eines liebte, neben Gold und Glitter und sich selbst, dann waren es Comeback-Geschichten. Und er wusste, je tiefer der Fall, desto beeindruckender das Comeback. Den ersten Teil hatte er bravourös gemeistert. Jetzt fehlte ihm bloß noch jemand, der seinen glanzvollen Wiederaufstieg dokumentierte. Seine Wahl fiel auf die einzige Autorin in der Familie, seine Nichte Mary. Mary, die den Job übernahm, war überrascht, überhaupt einen Anruf von ihrem Onkel zu erhalten. Bislang hatte er kaum Interesse an ihr gezeigt, nannte sie stets nur Süße, weshalb ihr manchmal der Verdacht kam, er habe ihren Namen vergessen. Lediglich einmal war ihm ihre Existenz offenbar doch aufgefallen, als er sie in seiner Urlaubsresidenz Mar-a-Lago in Florida im Badeanzug am Pool gesehen und sich überrascht und anerkennend über ihren Vorbau geäußert hatte. An Marys erstem Arbeitstag wies ihr Donald einen kleinen Schreibtisch in seinem Firmensitz zu, übergab ihr einen Stapel Akten und verschwand dann wieder. Mary mühte sich redlich, aber da ihr Donald auch auf wiederholte Nachfrage partout kein Interview geben wollte, hatte sie keine Ahnung, worin sein Comeback eigentlich bestand. Die Arbeit an dem Buch geriet ins Stocken, und bald ließ ihr Donald ausrichten, dass er jemand anderes mit dem Projekt beauftragt habe. Derweil hatten Donalds Eltern zunehmend mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Seine Mutter Mary lag nach einem Raubüberfall mit Knochenbrüchen im Krankenhaus. Ihre Enkelin und Namenserbin Mary besuchte sie regelmäßig. Als sich bei einem dieser Besuche auch Donald kurz blicken ließ, gestand die alte Dame ihrer Enkelin anschließend, wie erleichtert sie damals gewesen sei, als Donald auf die Militärakademie geschickt wurde. Sie sei einfach nicht mit ihm fertig geworden. Bei ihrem Mann Fred zeigten sich indes seit einiger Zeit Zeichen einer Alzheimer-Erkrankung. Als er im Juni 1999 im Alter von 93 Jahren seinen letzten Atemzug tat, war die ganze Familie um ihn versammelt. In einem Nachruf in der New York Times wurde hämisch an den Spartik des Nachkriegsbaumeisters für Mittelklasse-Wohnraum erinnert, der die Angewohnheit hatte, auf seinen Baustellen unbenutzte Nägel einzusammeln und sie den Arbeitern in die Hand zu drücken. Der Streit um Fred Trumps Erbe begann umgehend, zog sich über Jahre hin und war so schmutzig, wie man es von einem reichen Familienclan erwarten darf. Letztendlich zeigte er einmal mehr, wie stark Identität und Selbstwert in der Familie Trump ans Geld gekoppelt waren. Und es noch immer sind. Blink Nummer 10. Donalds Präsidentschaftskandidatur sollte vor allem die Marke Trump promoten. Nach etlichen Fehlgriffen gelang Donald 2004 doch noch sein Comeback. Als Star der Reality-TV-Show The Apprentice, zu Deutsch Der Lehrling, die er bis 2015 moderierte. Dass er dort ausgerechnet als erfolgreicher Baulöwe auftrat, während seine Finanzlage ein einziger großer Schlamassel war, schien weder ihn noch die Produzenten zu stören. Und das Publikum liebte Donald. Insbesondere sein in Abweichung vom Skript herausgehauenes »You're fired«, »Sie sind gefeuert«, wann immer ein Kandidat die Show verlassen musste, erreichte Kultstatus. Rückblickend erscheint Mary seine Beliebtheit in der Show als einzige plausible Erklärung dafür, wie es ihm gelingen konnte, ohne jegliche Qualifikation, geschweige denn politische Erfahrung, das höchste politische Amt der Vereinigten Staaten zu erlangen. Als Donald am 8. November 2016 die Wahl zum Präsidenten gewann, wirkte er selbst am meisten überrascht. Auch seine Nichte Mary glaubt, dass er nicht mit einem Sieg rechnete, sondern die Kandidatur als einen gigantischen PR-Streich für die Marke Trump, also sich selbst, betrachtete. Nachdem er zuletzt mit Projekten wie Trump Steak und Trump Wodka gescheitert war und auch die Trump University nichts als Klagen vor Gericht einbrachte, muss ihm die Kandidatur auf das mächtigste Amt der Welt wie ein vielversprechender Werbekuh erschienen sein. Mit Schrecken beobachtete Mary in den folgenden Jahren, wie sich ihr Onkel auch weiterhin genauso egozentrisch, rücksichtslos und unbesonnen verhielt, wie er es schon als kleiner Junge getan hatte, wenn er kleinere Kinder mobbte, seinen älteren Bruder für dessen Schwäche verhöhnte und sich keiner Autorität beugte. Nur dass sich all die liederlichen Eigenschaften, die Donalds Vater von klein auf in ihm hervorgeholt und gefördert hatte, nun nicht mehr auf einen kleinen Kreis auswirkten, sondern auf ein ganzes Land und darüber hinaus. Nach Marys Einschätzung wurde Donald sein Leben lang stets von anderen beschützt, die ihm seine Unzulänglichkeiten, Fehlentscheidungen und rücksichtslosen Ausfälle gegen Schwächere durchgehen ließen. Anfangs war es sein Vater Fred gewesen, der ihn immer wieder mit finanziellen Mitteln aus jeder Bredouille half. Danach übernahmen die Banken diesen Job, indem sie ihm einen Kredit nach dem anderen gewährten, um noch größere Verluste zu verhindern. Und heute? Heute ist es das Weiße Haus, wo sich Donald wieder mit einer Reihe von Menschen umgeben hat, deren Hauptjob darin besteht, sein Ego zu schützen und ihn um jeden Preis gut dastehen zu lassen. Egal was er tut und welchen Schaden er damit anrichtet. Die Kernaussage dieser Blinks, die du gerade gehört hast, ist, dass die krankheitsbedingte Abwesenheit von Donald Trumps Mutter ein tiefes Loch in sein Selbstbewusstsein riss. Zugleich musste er mit ansehen, wie sein älterer Bruder vom tyrannischen Vater systematisch zerstört wurde. An die Lektionen, die er daraus mitgenommen hat, hält er sich bis heute. Zeig niemals Schwäche und gib keinen Fehler zu. Dieses Verhalten mag psychologisch verständlich sein, aber akzeptabel ist es damit noch lange nicht. Vor allem nicht für den Präsidenten der USA. Das waren die Blinks zu viel und nie genug von Mary L. Trump. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.